Haha.
Euch kann nicht von Axiomen ausgehen, von einigen wenigen Axiomen, wie es in der Mathematik geschieht, und dann jetzt plötzlich die ganzen Weltstrukturen wiedergeben. Das ist unmöglich. Ich muss von einer, wie es immer in der Physik der Fall ist, von einer empirischen Basis ausgehen. Natürlich hält man die empirische Basis so klein als möglich und beschränkt sich auf fundamentale Aussagen. Wobei allerdings wiederum das Kriterium, was ist nur eigentlich fundamental, darum existiert. Ich muss also von irgendetwas ausgehen. Und versuche jetzt rein deduktiv vorzugehen, werde jetzt an bestimmte Grenzen kommen. Nicht? Und durch die und weil ich dann auch keine Anleihe in der Empirie mache. Ich muss ganz einfach jetzt fragen, so und so sieht jetzt die Empirie aus und muss mich jetzt anregen lassen. Denn ich habe ja, um einen theoretischen Weg weiterzuführen, sehr viele offene Wege.
Ja.
Die Probleme sind nun mal erstaunlich. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in einem Punkt theoretischer Arbeiten angekommen bin und jeder hat auseinander in, sagen wir mal, 100 verschiedene mögliche logische Wege, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit, diese Wege alle einzeln zu gehen. Jetzt muss ich bei der Empirie anfragen, wie sieht denn das eigentlich aus, was ist hier gemessen worden? Ich muss dann versuchen, mich zunächst mal anregen zu lassen. Übrigens, eine Methodik nach dem Rosa Lyra, die übrigens heutzutage in der Computertechnik in der Mathematik auch gemacht wird.
Ja.
Die machen jetzt nämlich folgendes, wenn die irgendeinen mathematischen Satz haben und haben das Gefühl, so wie bei Fingerspitzengefühl in der Richtung nicht was, dann probiert man das erst einmal aus und wenn es geht, dann macht man sich die Mühe der Beweisführung abträglich.
Ja, das macht der Gernert ja.
Ja, nicht? Das kann man machen. Und diese Methode kann man natürlich dann und wann auch ins Physikalische übertragen. Man lässt sich durch empirische Daten zunächst einmal anregen.
Ja.
Nicht? Das darf, man darf aber niemals vergessen, dass es nur eine Anregung ist.
Ja.
Und versucht dann, die theoretische Brücke weiterzubauen von dem augenblicklichen Bahnhof jetzt in der Richtung.
Ja.
Ich meine, ich bezweifle aber, ich meine, das tue ich auch.
Ja.
Das habe ich, und das habe ich sogar von Herrn Heisenberg
gelernt. Also, das ist ja legitim auch.
Das hat er mir sogar dringend empfohlen.
Ja.
Aber ich meine, das kann man nicht als Zahlenspielerei bezeichnen.
Nein, nein, Zahlenspielerei bedeutet ja nicht den Weg, wie sie vorgeht, sondern die kennt ja auch gar keiner. Bloß weil man die nicht kennt, so ist es immer noch viel einfacher, dass die Leute sagen, ach, das wird vielleicht so hingefriemelt worden sein, weil sie einfach nicht sich vorstellen können, dass es einen Weg dazu gibt. Und auf diesem Grunde.
Und deswegen haben wir das
hingeschrieben. Deswegen das hingeschrieben, meinst du,
versuch bitte schön einmal so etwas hinzufriemeln,
ja,
dass dann orkal genau auf sämtliche Elementarteilchen trifft,
ja, ja,
und zwar den Fehlerflächen weit unter der Messbarkeitsgrenze.
Ja. Ja.
Versucht das bitte hinzufriemeln, aber bitte schön unter einer Voraussetzung. Ihr dürft nichts Geschriebenes lesen. Ihr dürft keine Notiz machen.
Mhm.
Ihr habt das im Kopf zu machen, und
ja,
zwar
ja,
innerhalb von einem halben Jahr, weil sie.
Ja,
das sind die einschränkende Voraussetzung.
Ja,
es ist verboten, nur Titel zu machen, es ist dabei weiterhin verboten, irgendetwas Schriftliches zu lesen. Also man muss das als völliger Analphabet machen.
Aber das hat bisher jeder erzählt, ob das nun der Busch war oder ob das der Professor Kittenhahn war, der Hohe war, das muss so ein gängiger Begriff sein. Ne? Dass man sich zurückzieht, wenn man also irgendwas fertig vorgesetzt bekommt, das ist eine Formel, hier nun eigentlich das Ergebnis ist und nicht etwas, was man noch ausrechnen muss. Das ist ja praktisch identisch mit den Zahlen, wenn man braucht dafür ein Rechenbefehl.
Die Herleitung dieser Massenform,
ja,
die würde ich sowieso vorläufig gar nicht rausgeben, einfach deswegen, weil das nicht abgeschlossen ist.
Ja, ja.
Denn hier mit dieser Sache alleine kann man gar nichts machen. Gut, das ist eine Form, die hilft Ihnen jetzt sozusagen einige Spitzen aus einem breiten Spektrum
möglicher
Ferne
raus.
Ja, gut, ich könnte das wieder als Chemie vergleichen. Das ist sehr schön, dass es funktioniert. Beweisen wir, dass man hier richtig liegt.
Ja, ja.
Aber das ist noch richtig.
Ja, ja.
Übrigens, wenn es zustande kommt, dass du, ich habe den Eindruck bekommen, dass man in dieser ganzen theoretischen Überlegung der Elementarteilchen nach dem heutigen Gesetzgeber noch so einfach nicht vorankommen kann. Und zwar einfach deshalb, weil man die Verlusten so nicht immer zu initiieren.
Ja.
Gut, das ist richtig. Kann man nicht. Ich meine, im Grunde genommen, was heißt überhaupt die unitäre Theorie? Das bedeutet doch, dass ich mit gewissen unitären Matrizen arbeite, mit orthogonalen Matrizen arbeite. Das bedeutet, dass ich invariante quadratische Formen habe.
Ja.
Das ist ganz richtig und so soll man auch vorgehen. Nicht? Nur, jetzt aber bei den Invarianzforderungen. Da haben wir es. Denn Invarianz heißt Symmetrie. Heißt, jede Invarianzforderung können Sie auch ausdrücken durch eine Symmetrie, ob Sie nun den Begriff Invarianz oder Symmetrie benutzen, egal. Ob Sie zum Beispiel die Begriffe Kovarianz und Kontravarianz benutzen oder Kogredienz und Kontragredienz, ist auch wurscht. Aber ich meine, andererseits sind diese Invarianzen, ich spreche immer lieber von Invarianzen, sind diese Invarianzen zugleich Erhaltungsprinzipien. Ich kann nun aber nur die Invarianzforderung stellen in Bezug auf diejenigen Erhaltungsprinzipien, die mir empirisch tatsächlich bekannt sind.
Ja.
Nicht?
Sicher.
Ich meine, ich kann ja nicht einfach irgendwelche Erhaltungssätze konstruieren.
Nö.
Nicht, das geht nicht. Nun, liegen nur diese Invarianzen vor, und dem muss eine Theorie genügen, das ist richtig. Ich kriege dann natürlich immer nur das Rahmenwerk heraus, denn diese ganzen Formalisten sind nichts anderes wie Automaten. Wenn sie einen Groschen reinstecken, dann kriegen sie auch bloß den Groschen verbraucht.
Natürlich.
Und wenn sie hier bestimmte Erhaltungssätze reinstecken, dann kriegen sie bestimmte Invarianzforderungen raus und mit einem mehr. Und in diesem Rahmen spielt sich nun ihr Formalismus ab. Sie kriegen natürlich immer nur das wieder heraus, was reingegeben hat.
Ja.
Und bei all diesen Überlegungen blieb eins völlig unberücksichtigt. Nämlich, man war auf bestimmte Gruppierungen, Klassifikationen der Elementarteilchen.
Ja,
ich finde das sehr schön. Aber es liefert auch recht hübsche Aussagen, bloß die haben keine richtige Konsistenz. Die Konsistenz fehlt einfach. Nun glaubt man aber, und das darf man auf meiner Auffassung nicht tun, dass sehr viele Eigenschaften, die empirisch nun mal feststellbar sind, wie zum Beispiel Spin, magnetisches Moment, dann bestimmte Wechselwirkungsmöglichkeiten und so weiter, dass das Elementarteilchen ein Zentrum ist, von dem das ausgeht, nach dessen eigentlicher Natur man gar nicht mehr fragen darf.
Ja, ja.
Wenn man das nämlich tut, dann muss man alle diese Dinge als gegeben hinlegen und wird immer nur Theorien schaffen, keinerlei Konsistenz haben. Oder sehr geringe Konsistenz haben. Und diese Konsistenzlosigkeit, das ist es, was der Dr. Castell, von mich hier besuchte, auch so sehr beklagt hat.
Ja.
Und das ist aber von vornherein logisch, ist das gar nicht anders möglich. Ich bin diese ganzen Überlegungen, die gehen natürlich zumindest auf unitären Weg, nicht wahr? Aber ich wollte die Geometrisierung besonders beitragen. Nun kann man natürlich sagen, ich habe zum Beispiel die Kapitulationswelt bestimmt in Bayern. Aber kommen Sie durch zu bestimmten Feldstrukturen aufgrund dieser Invarianten, die ich habe. Allerdings, das geht ja auch der schöne Mensch, hat Einstein schon gezeigt in der allgemeinen Relativitätstheorie, die eindeutig recht gut funktioniert. Ich glaube, das kann man gar nicht so anzweifeln.
Ja, ja.
Aber ich meine, Jetzt erscheinen uns aber in diesem Gravitationsfeld, diesem Hintergrundphänomen, ganz eingebettet die Quellen. Und in der atomaren Quelle, doch die elementarischen Erscheinungen als singulärer Bereich, ganz eindeutig gelten hier völlig als das physikalische Gravitationsfeld.
Ja.
Und nun kann man natürlich versuchen, diese völlig andersartig, zeitlos andersartig strukturierten Zentralbereiche eines solchen Gravitationsfelds versuchen, durch andere Invarianzforderungen zu beschreiben. Ich meine, was habe ich denn an Invarianzen? Ich meine, auf der einen Seite das Energieprinzip, das ist eine Impulserhaltung, Ladungserhaltung, nicht? Aber man kann jetzt beim Zerfall der Elementarteilchen wiederum bestimmte Invarianzen beobachten.
Mhm.
Die Erhaltungsprinzipien von Quantenzahlen.
Mhm.
Und nun kann man natürlich versuchen, diese zentralen Strukturen, diese Elementarteilchen, ich nenne es einfach Materiefeld, dann kann man versuchen, die ebenfalls in ähnlicher Weise metrisch zu beschreiben, zu geometrisieren, wie man das mit dem makroskopischen Gravitationsfeld gemacht
hat.
Das kommt natürlich dann zu Unstetigkeiten. Aber das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass es andere metrische Strukturen gibt, die man zwangsläufig doch aufgrund der Logik solcher Feldtheorien fordern muss, die nun wiederum einen Einblick in eine mögliche Innenstruktur dieser Elementarteilchen geben. Und diese ganzen Regungen, die wir hier beobachten, die Spin oder das magnetische Moment mit seinen Anomalien und so weiter und so fort, oder auch letztendlich der Ausdruck der Masse, die Zerfallsraten garantiert auch die Lebensdauer. Das heißt, das alles sind Ausdrücke einer mehr oder weniger klassischen Innenstrukturierung. Und zwar sind die Elemente dieser Innenstrukturierung eigentlich, die kann man gar nicht mehr als Materie bezeichnen. Die materiellen Eigenschaften, die Trägheit, Schwere, entstehen natürlich erst durch die Wechselbeziehung dieser inneren Strukturelemente. Sind von Natur aus noch gar nicht so viel.
Mit dem Hintergrund oder ohne?
Bitte?
Untereinander.
Die stehen untereinander in Wechselbeziehung und zwar derart, dass das vier ganz oder fünf ganz verschiedene Gruppen von Quantenzahlen zustande kommen.
Ja.
Und zwar die eine Gruppe von Quantenzahlen bezieht sich jetzt auf einen Innenbereich. Und dann auf eine andere Gruppe, auf einen externen Raumbereich und so weiter. Nicht? Und nun kann man versuchen, in dieser Richtung weiterzugehen, wobei jetzt allerdings eine Sache passiert, die mir erst sehr unangenehm auffällt, und zwar dieses Auseinanderklopfen der Begriffe Trägheit und Gravitation.
Ja.
Die Äquivalenz gilt ja auf jeden Fall.
Ja.
Die Äquivalenz von Trägheit und Gravitation. Allerdings nur in Bezug auf die externe Verhalten. Sieht es mir allerdings so, und dabei vermutet ihr das unverbindlich, sieht es mir so aus, wie wenn das Phänomen der Trägheit auf eine ganz andere Ursache zurückkommt. Aber das ist dann so verkoppelt, dass uns das immer wieder als Äquivalent erscheint, nämlich Trägheit und Gravitation als Äquivalent. Und zwar sieht es mir so aus, man kann auch immer auch aus diesen Elementen, die als die Innenstruktur einer irgendeines Quantenraums ausmachen. Da kann man, da gibt es Vektoren, das sind Eigenvektoren oder Eigenwerte das, oder vektorielle Eigenwerte.
Ja.
Nicht? Die entstehen hier und zwar muss aus bestimmten Nullbeziehungen.
Ja, ja.
Da kann man dann herleiten, weil die skalaren Produkte dieser vektoriellen Eigenwerte mit dieser von Einstein definierten Weltgeschwindigkeit verschwinden. Aber in Wirklichkeit die Weltgeschwindigkeit nicht null ist, und diese Eigenwertvektoren verschwinden ja auch nicht.
Ja, ja.
Nicht? Da können Sie jetzt aus, das Produkt verschwindet aber. Wenn nämlich der Eigenwertvektor verschwinden würde, dann hätten Sie eben gar nichts. Dann sehen Sie keine Die Weltgeschwindigkeit, wenn die verschwindet, würde bedeuten, dass die Zeit nicht mehr abläuft. Denn selbst wenn die räumliche Geschwindigkeit gleich null ist, Zeit geht weiter.
Ja, ja.
Nicht?
Ja.
Das heißt, die beiden Faktoren sind auf gar keinen Fall null. Wenn das Produkt aber null ist, dann kann das nur auf den Orthogonalität
gehen.
Das heißt, diese Vektoren, die eigentlich die Innenstruktur bestimmen,
ja.
Und zwar eine ganze Serie von Eigenvektoren, diese Vektoren ist notwendige und auch hinreichende Bedingung, ist die Orthogonalität von
Weltbestimmungen.
Wenn nun aber der Bewegungszustand im Raum sich verändert, indem sich die räumliche Geschwindigkeit zeitlich verändern, dann ändert sich damit auch die Weltgeschwindigkeit.
Ja.
Nicht? Ein Vierer- oder auch Sechser-Vektor hier. Ist egal.
Ja.
Sie ändern das, indem diese Änderung entspricht aber einer imaginären Drehung. Nicht? Sie kennen wahrscheinlich den Vorteil.
Ja, ja, ja.
Diese Drehung bedeutet aber, dass die Orthogonalität gestört wird. Das heißt, jetzt stellen sich sämtliche vektoriellen Eigenwerte wieder orthogonal.
Ja.
Nicht? Und werden der Ursache, die diese neue Einstellung erzeugt, Widerstand gegeben. Und das nennen wir Menschen dann Trägheit. Völlig davon verschieden ist der Begriff Gravitation, der eine metrische Strukturierung des Raumes, eine metrische Strukturierung, induziert wird durch ein solches Kombinat von.
Ach, und deswegen
die Elemente?
Ja.
Aber dabei, es geht so Hand in Hand, dass die Trägheit und Gravitation gar nicht voneinander trennen können. Es sind in ihrem Wesen aber ganz verschiedene.
Also ein Experiment, ich weiß nicht, ob man das nur da auch so erklären kann, nämlich an einem. Oh, ich muss die Kleine erstmal ein bisschen. Hier liegt noch alles rum. Augenblick. Oder wir setzen uns hier auf den Weg.
Achso.
Ja.
Hier haben wir.
Ja.
Das kann ich mir denken. Das kann ich mir vorstellen.
Das müsste dann also so ähnlich auch erklären werden.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist denkbar.
Ja. Aber naja, und schon, wie wird es wahrscheinlich noch ähnliche dieser Experimente geben,
die
ich glauben werden.
Das steht
dran. Und die trauten sich gar nicht weiter, die haben bloß so ganz kleinen Artikel geschrieben und gesagt, es müssten aber noch mehrere Untersuchungen durchgeführt werden, und das muss ja alles dann draufschmeißen. Und dann sind die nie wieder aufgetaucht. Und ich dachte, das müsste man doch jetzt nur mal in der Grundlagenarbeit irgendwo finden, aber das war, kam nicht mehr.
Das
hat 66 kam.
Ja. Hier hört dieses Äquivalenzprinzip natürlich auch zu sein. Man kann es aber sonst recht gut benutzen.
Ja, ja.
Und das ist eben immer dieses, die große Kunststück, die Kompetenzen der
Altbürgerreihe
durchgedacht. Und das haben sehr viele nicht
drauf. Ja.
Man muss sich klar werden, wo liegt die Kompetenz bei Schreiber Methodik.
Ja. Naja, Sie fragen hier auch mal an.
Ja, das ist ganz egal. Naja, die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie werden dann nicht wahrgenommen. Obwohl natürlich ein Vorstellungsbild eine quantisierte metrische Struktur als seelische Brechstöpfe erregt. Aber das ist ja nur eine Vorstellungsfrage. Wir haben nach meiner Auffassung der theoretischen Physik noch nicht ganz anders. Ich meine nämlich der Quanten, der Welle-Korpuskel-Dualismus, der nach meiner Auffassung mindestens ebenso schwer zu machen.
Klar.
Aber mindestens.
der Feldvektor, also die Fallbeschleunigung von dem statischen Fall, für phi ungleich wie n mit r von mit m von r beschrieben durch Gamma mehr bei Gradient groß phi. Für diesen Fall ist es für der Alpha wieder Gamma gleich Sigma mit 4 phi Gamma Alpha gleich 1 als Proportionalitätsfaktor gilt. Hierin bezieht sich Sigma auf mr und es ist ebenfalls eine unbekannte Ortsfunktion. Es kann jedoch stets ein Vektorfeld A quer gefunden werden, dessen Quelle die Dichte der gravitativen Feldmasse ist.
Muss ich ja auch angeben.
Ja, ja. Hm? Mhm. Ja, das ist ja alles, das was ich Ihnen vorhin Artikel auch schon angehört habe. Ja. So dass Divergenz A quer gleich Sigma 0 minus Sigma gilt, Addition bei der Divergenz ist das Divergenz in Alpha Gamma quer plus A quer gleich Sigma 0.
So dass die Ja. Weil mit der Vektor lässt sich leichter verpassen. Weil ich dann nämlich einfach das Verlaufspotenzial in der Gradientendarstellung verpassen
kann. Ja. So dass die unbekannte Ortsfunktion Sigma durch das unbekannte Feld A quer substituiert wurde, wenn Sigma 0 die Dichte von M0 ist. Im allgemeinen Fall ist M0 in einer strömenden Bewegung der lokalen Geschwindigkeit V quer, doch kann stets ein Minimalabstand größer als M0 werden, derart, dass kein Anteil von M0 das Volumen gedrückte Pi Strich und 3 verlässt.
Boah, und wir werden diese Rollen, ja. Ja.
Nur umgekehrt, so soll auch keine Masse von außen in diese Volumen gekommen. Dieser Sachverhalt gelte auch für die Abstände R größer R Strich und bedeutet, dass immer Sigma 0 nach dem T gleich 0 bleibt, während die partielle zeitliche Änderung Sigma 5 0 von den verschieden lernen kann, wenn eine Innenbewegung der Felder in die Masse
denken, aber ist das richtig?
Mal sehen, also.
Ich meine,
ja.
Ist der logische Gedanke richtig?
Ja. Ja.
Ich meine, wenn ich jetzt mal ein bisschen, wenn er nicht brauchen, nicht
schreiben. Ja, ja.
Ein so verschiedenes Volumen muss die totale Zeit in der Null sein. Aber die partielle Änderung, das heißt, um irgendwo festgehalten.
Ja, ja.
Weißt du, da kann es mal dichter, mal dünner werden.
So,
ja, andere ja. Das ist direkt dahin durch das Zustandekommen der Kontinuität des Zeichenmaterials.
Ach so, hm. Ja, wenn eine Innenbewegung der Felderregen macht. Während zur Kürzung für den korrigierten Feldvektor g quer gleich Gamma quer plus a quer und Alpha gesetzt wird, also, dann liefert die partielle Zeitfunktion von Alpha Divergenz g quer gleich Sigma 0 die Beziehung Alpha Divergenz g quer Punkt gleich Sigma Punkt 0. Und andererseits auch die Sigma nach t, die Sigma 0 nach t gleich 0 ist. In bekannter Weise die Sigma 0 nach dt als Sigma 0 Punkt plus V quer Gradient Sigma 0 geschrieben werden kann, aber V quer bewegen können ist. Sigma 0 Punkt, ja.
Per Definition eigentlich.
Ja, ja. Plus Divergenz Sigma 0 als Null und Sigma Punkt, also Divergenz Sigma 0 V quer bewegen. Womit im Alter wurde die Kürzung, dann ist man in den Punkt, substituiert werden kann, dass der Benzweiß wieder die Alpha G-Kürzung, die man braucht, wird 0 führen. Diese Divergenzwahrheit kann im allgemeinen Fall nur durch Alpha G-Kürzung, das ist man nur V-Kürzung, gleich oder zu Mühe erkennt werden.
Ja, der Vektor selber braucht nicht immer zu verstehen.
Ja,
richtig.
Ja.
Weil das Ganze ja in Bewegung ist.
Ja,
ja. Im Fall schon. Ja?
Ja.
Aber das Ganze ist in Bewegung. Häufig verschwindet das nicht. Wenn aber dieser Vektor weder räumlich konstant ist noch verschwindet, können die Divergenzzeit überhaupt nur durch den Wirbel.
Ja. Ja, das ist
und dann ist das da eine Rotation dann auf die
Gleichstellungsreihe.
Das geht aber einfach auf diesen dynamischen Anteil zurück, weil hier ja Gravitationsfeld nicht als grafisches Feld.
Ja. Worin μ quer eine weitere unbekannte Feldfunktion ist. Ja. Aufgrund dieser Darstellung wird der revidierte Feldvektor g quer nicht allein durch den Gradientenanteil p quer gleich bei den Gradienten bestimmt, Wenn die intelligierte Kanäle sind, dann dann muss ich mir noch einen Quellfeil für meine W-Quere ansagen, für welchen auch im statischen Fall W-Quere von 0 verschieden möglich ist. Und der mit Lü-Quere zusammenhängen muss. Das gilt je nach W-Quere, der ist dann das W-Quere.
In den Niederschieden, wie das gemeint
ist. Im Moment muss ich immer sagen, sehen. Ja, achso, Sie haben sicher natürlich. Das ist P-Quer.
Weil der sich durch diesen Konjunktionsanteil hereingekommen, weil der noch mit drin kann der Feldvektor, Vektor G, der Fall vorliegt, das ist quer als bei mir ein Vektor, sich unmöglich nur auf einen Patientenanteil zusammensetzen. Da muss ja noch der freie Anteil drin sein, sonst wäre
das
nicht so eine Verwirrung.
Ja, das ist so nicht drin. Der Energieinhalt eines statischen Radiationsfeldes muss sich also aus der Ruheenergie der Feldquelle Pm sowie aus der Feldenergie Dp und Dw bestimmt durch P quer und W quer zusammensetzen, sodass wir den statischen Fall des Energieprinzips A in der Form Pm plus Dp plus Dw der Konstant anzusetzen.
Pm.
Ja.
Da war Energie da.
Ja.
So muss er ja.
Ja.
Denn andere Feldgrößen sind ja da einfach ein Flug gegenwärtig. Also, das ist immer nur, wenn man hier phänomenologischen Größen arbeitet.
Ja. Nach C gilt zweifellos Pm gleich gleich mc Quadrat. Während zur Ermittlung der Feldenergien Alpha G Querpunkt ist Sigma 0 V Quer gleich oder so μ Quer. Skalar mit G Quer multipliziert und davon μ Quer oder so G Quer gleich Mühlquer-Repetition W quer wegen Rot Grad gleich 0 zu subtrahieren.
Ja, also G quer setzt ja zum Gradienten plus den Wirbelanteil W zusammen. Wenn Sie mal so die Rotation sehen, ja, die Rotation des Gradienten ist gleich im Nullvektor, bleibt die Rotation von dem Wirbelanteil W übrig.
Ja. Dies liefert Alpha G quer G quer Punkt plus Sigma 0 V G quer minus Mühlquer Rotation. Das glaube ich nicht. Gleich minus Divergenz.
Ich kann nicht mehr so
rollen.
Welchen Integral das findet man denn da? Nee, das ist die über die Darstellung des dreidimensionalen Rotors als Determinante. Darüber steht aber nicht, wie hat
der Ja, oder nach der Gebietsintegration über ein R3 Volumen. V begrenzt durch Oberfläche F quer, auch Integral über V von Alpha G. Ja, und so das gleich, ach ja, Integral G G quer Kreuz Mü DF. Hier ist offenbar Integral G quer Kreuz Mü DF diejenige gravitative Leistung, welche im dynamischen Fall aus F quer in Form von Gravitationspulsen austritt.
Wieso? Wenn das im Innern der Galaxis der Fall dann ist das, was bei Weber und Weber was sie nachweisen.
Ja. Im diskutierten statischen Fall muss dagegen Phi und so weiter 0 sein. Phi meint sie, also ich die Frage. Was nach einer Zeitintegration der linken Seite, Integral Alpha halbe G quer Quadrat, das auch so ist, nur gleich konstant liefert. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann hier V quer gleich 0 gesetzt werden. Mit G quer gleich P quer plus W quer ergibt sich dann für die Darstellung der im statischen Fallzeitlich konstant.
Erst im allgemeinen Fall den dynamischen Fall diskutiert.
Ja.
Und dann spezialisiert auf den statischen Fall. Dann geht man jedenfalls sicher, dass man so irgendwas vergessen hat.
Ja. Ach ja, jetzt haben die P plus GW gleich halbe halbe und die 3 P Quadrat GV plus die 3 PW quer GV plus Wir sehen die einzelnen Anteile. Ach ja, wie kann dann kommt das doppelte Integral.
Die Feldenergie ohne die Ruhe.
Die nochmal vor. Ja, ja, schon. Wir schaffen das so viel durch C-Quadrat hoch Gamma gleich 0, die alle ganz Zahlen Potenzen Gamma größer 3 geben. Achso,
Potenzen,
Potenzen, ja, ja.
Das kann man so üben, wie du sagst,
ja, ja.
Der so extreme Felder ist
ja. Ja,
ja. Immer die Schule auf Quadrat, der nicht die Schwierigkeit.
Ja, ja, ja. Zweifellos ist μ g von R gleich m um 0 oder für die gesamte Feldmasse μ g gleich minus r unendlich m minus m 0. Wird q und e hoch minus q als Potenzvariante. Und wird dabei die Approximationsbedingung xi hoch Gamma tipp an 0 für Gamma
y hoch nü. Das war Gamma.
Ach, das, deswegen, das meinte ich vorhin. Das sieht so aus wie ein Gamma,
sondern ja, nü. Das war aber rein gemalt.
Ah, ja, ja.
Das ist dann nü, das ist übrigens eine ganze Zahl.
Ja, ja, das ist eine Potenz. Nee, nee, stimmt. Das ist ja auch nü. Für nü größer gleich 3 berücksichtigt, dann wird r. Ja,
bei 2.
Steht aber hier 3.
Ach, größer gleich 3. Ja,
gleich.
Ja. Oder größer als 2.
Ach so. Hm. Ja, dann wird R Q hoch minus Q gleich C wegen Q gleich 1 minus Wurzel und C Quadrat Xi gleich 2 Phi zu R Phi durch C Quadrat 1 minus 4 C Quadrat gleich C.
Das wusste ich ja immer wieder verwirrt haben, weil wir glaubten, ich war nicht das Durchkonstant.
Ja, ja, nee, das war ich auch gleich. Das ist anders. Dies muss auch für R gegen R0 und Phi gegen Bn von R0 gleich Gamma M0 durch R0 gelten, sodass C gleich Gamma M0 durch C Quadrat mal 1 minus Gamma M0 durch C Quadrat R0. Also R0 Phi mal 1 minus Phi durch C Quadrat gleich Gamma M0 mal 1 minus Gamma M0 durch C Quadrat
R0 gleich A zu R. Das ist der Ortsfunktion M von R eliminiert.
Ja.
Das ist auch ein großes Spiel,
das ist immer jetzt groß, ja.
Ja, ja, das ist eine Näherung. Mhm.
Ja, ja. Hieraus folgt näherungsweise groß Phi gleich 1/2 C Quadrat mal 1 plus minus Wurzel aus 1 minus 4 A durch C Quadrat durch C Quadrat R. Und dann, ja, mit R Phi gleich Gamma M, liegt dies auch für den Verlauf M R, die Näherung M R, M von R, gleich A C Quadrat durch Gamma. 1 plus minus Wurzel, 1 minus 4 A durch C Quadrat durch R.
Das ist originell, dass man jetzt näherungsweise diesen Massenverlauf hier eliminieren sollte.
Tja. Da auf jeden Fall für R gegen den Feldmasse also nicht korrigieren darf, kommt hier wiederum nur von der negativen Seite betrachtet. Somit folgt für die gravitative Feldmasse μ g von R gleich C Quadrat R durch 2 Gamma. 1 minus Wurzel 1 minus 4 a durch c Quadrat r minus 0. Zur Ermittlung von μ g muss die Quadratwurzel als Potenzial entwickelt werden. Es ist Wurzel 1 minus 4 a durch c Quadrat r gleich 1 minus 2 a durch c Quadrat r plus die Summe über a, a minus r minus μ minus auf 2 gefunden. Also μ g gleich a durch Gamma minus somit b durch minus minus m0.
Jetzt steht also so ein Rest, ja, wo der R im Nenner steht. Wenn das ja. Der G ist.
Ach so. Ja. Oder μ g gleich a durch Gamma minus m, ja, a durch Gamma minus 0 und minus m0 oder durch c Quadrat r0 bei minus r gegen unendlich und Summe b r minus 0 von 1 und dann ist das 0 korrigiert und a gleich Gamma m0 Gamma 1 minus Gamma m0 durch c Quadrat r ist. Ja, für die Änderung μ g mit r ergibt sich R gleich C Quadrat durch 2 Gamma mal 1 minus 1 minus 2 A durch C Quadrat R mal 1 minus 4 A durch C Quadrat R und dann müssen wir alles kleiner als 0. Zeugen, dass wir so hinkommen. Du kommst doch hinter das Bande, ne? Ja, eins jedes und dann kommt zwei Klammern und den letzten kommt so minus ein halb und dahinter kommt dann minus zwei noch. Und das ist ganz schön, ja. Und zu diesem Ergebnis führen die Näherung pi gleich plus pi und EW etwa 0 setzt voraus, innerhalb des aktiven Orbitationsfeldes der Übergang R gegen unendlich durchgeweitet. Wenn nun aber das von N0 errichtete Feld quantisiert ist, das heißt, wenn L dann in der Tarakus 0 ist, die das jeweilige gravitative Wellen in Lambda kleiner und gekennzeichnet sind, dann würde das Feld Phi der makroskopischen Feldwelle in seiner Intensität durch eine Belagerung aller elementaren Gravitationsfelder bestimmt, während die Reichweite Rho des aktiven Gravitationsfeldes durch diese Position nicht geändert werden könnte, weil 2 Rho gleich Lambda zu setzen ist, ja, und Lambda eines elementaren Gravitationsfeldes durch die bloße Addition der Felder sich nicht verändern kann. Ist also Lambda kleiner als unendlich. Ja, also
wenn die zum Beispiel elektromagnetische Wellen haben, also bitten Wellenlänge und überlagern die, dann könnte zwar die Intensität vergrößern,
ist also Lambda kleiner als die Folge einer Gravitationsfeldquantelung, dann hat dies auch Rho kleiner unendlich des attraktiven Variationsfeldes zu folgen. Das chaosphärische System eines ungestörten Feldes muss Rho eine Kugelfläche F Rho gleich 4 Pi Rho Quadrat beschreiben, welche mit Rho kleiner unendlich das attraktive Feld impliziert. Der Limes R gegen unendlich wäre dann durch die Schranke R gegen Rho zu ersetzen. Auch muss EW größer 0 und Phi von den verschiedenen Folgen dieser Schranke Rho sein. Doch wird eine derartige Korrektur an der räumlichen Verteilung der qualitativen Feldmasse, dem Mu I nach dr kleiner 0, nichts ändern. Vielmehr ist anzunehmen, dass die räumliche Dichte von EW gemäß EW nach dv etwa minus Mu I nach dr größer 0 ist. Wegen C muss der Positionalitätsfaktor des C Quadrat bestimmt werden. Der eigentliche nunmehr zu diskutierende Revisionsvorschlag des Newtonschen Gravitationsgesetzes bestehe nun in der Annahme, dass minus
das ist jetzt das, was hier als scheinbare Hypothese
reinkommt. Ja, ja.
Um das aber herzuleiten, dann brauchen Sie mindestens die Vierfache von diesem Volumen.
Tja. Stehe nun in der Annahme, dass minus C Quadrat d μ g nach dr kugelsymmetrischen Fall bezogen auf die Begrenzungsfläche f Rho gleich 4 Pi Rho Quadrat mit 2 Rho gleich Lambda kleiner unendlich identisch wird mit der räumlichen Dichte von EW. Es sei also...
Denn diese EW, das ist der Energiezirkelanteil.
Ja.
Die ist praktisch immer zu mir fair durch. Dann geht der Überlegung, die ich hier reinbringe, die zum Ausdruck verbunden soll, dahin gehen. Das erscheint zwar die Quantisierung des Gravitationsfeldes auch nicht. Wenn also irgendwo dieser Wert Lambda in Erscheinung tritt, dann niemals in den bekannten Energien, also so an, die wir kennen, sondern dann nur in dieser unbekannten Größe EW, die wir immer vernachlässigt haben.
Naja.
Woanders kann es gar nicht erscheinen. Dann könnte nämlich jeden zweidimensionalen komplexen Vektorraum abbilden auf einem reellen dreidimensionalen Raum. Und nun können Sie also Ihren sechsdimensionalen Raum abbilden auf einen reellen, auf drei reelle, kompakte dreidimensionale Räume und haben damit einen übergeordneten, abstrakten, neundimensionalen Raum. Den können Sie auch arbeiten. Das ist eben einfach immer so eine Frage der Spektrisität. Ob das nun wirkliche Weltdimensionen sind, das ist natürlich noch sehr zu bezweifeln.
Ja, dann ist hier noch ein Artikel, da habe ich aber vorhin schon die Überschrift gelesen, über die mögliche Existenz schwerer Neutronen. Und dann habe ich Neutronensterne, Gravitationskollaps und Gravitationstheorie von Weidemann. Ja, das ist also über die schwarzen Löcher geschrieben und über Webers-Experimente. Ja, ja. Und zwar geht das über das 5. Texas-Symposium über relativistische Astrophysik in Austin. Ja, gut. Aber, ja, und dann ist hier dieser Eigenartikel, der sehr lang ist.
Ja, ja. Ist der nur
eigentlich? Ja, ja, dummerweise. Das ist, ja, ja, das Ganze ist eine deutsche Zeitschrift, aber die müssen das ja in Englisch absetzen. Ne? Und zwar von Seite 465 bis 522.
Also ja,
ja, und vielleicht kann ich da die Zusammenfassung
kurz mal lesen. Den deutschen Ausdruck?
Das ist die Zusammenfassung, ja.
Das sagt ja auch nicht mehr. Ich darf nicht mehr Biochemie und sagen wir mal weiß.
Ja, ja, natürlich. Ja, ich lese es mal schnell runter.
Wenn den Gedanken weiter durchdenkt, dass der Dietrichsform sich praktisch überall dort zwangsläufig entwickeln müssen, einfach nehmen müssen, wo eine Kohlenstoff-Wasser-Chemie, also eine Chemie von Kohlenstoff, Wasser und Sauerstoff möglich ist, das heißt, wo eine Atmosphäre aus Sauerstoff kombiniert und Wasser in flüssiger Form in großen Mengen vorkommt, dann würde ich automatisch lassen, wie man eine etwas lebendiges Erzeugen könnte.
Ja.
Andererseits ist eben die Frage, ist damit das Phänomen eben eigentlich in allen Einzelheiten erklärt worden?
Nee, ich finde auch, dass man da ein bisschen träger wieder erklärt. Was ich dann nachher wieder lager, das ist ja dann nicht so gut getan. Also ich wüsste jetzt in Einzelnen, verstehe ich das ja nur. Aber wirklich die einzelnen Teilen, gewisse Aufgaben erfüllen.
Ja, ja, wie gesagt, wenn die Natur diese Eigenarten nicht in die Kriege
wird, ja, ja,
ist das auf diese Weise wirklich zu verstehen, die kann ich mir nicht
erkennen. Nee. Na, vor allen Dingen Mimikry bei Arten, die sehr schnell sind anfangen, nicht über Jahrhunderte, sondern was habe ich da gelesen von einer Mottenart, die weißliche Färbung hatte und Flügel, die Bäume angepasst hatten. Ja, die Bäume dann plötzlich das war nicht unter der Chemie und auch die Farbe ändern. Das kann
so das ist in Südamerika eine Mottenart,
aber ich bin da nicht.